Starten wir hinein, noch in eine kleine Bibelarbeit. Ich habe hier was mitgebracht, und zwar einen Auszug von dem Text, in den wir schauen wollen. Ich habe jetzt mal ein paar Abzüge gemacht für die Kids, allen voran, die schon lesen können. Die Erwachsenen dürfen einfach gerne mal ihre Bibeln aufschlagen in Apostelgeschichte 18. Genau, ich habe vielleicht am Ende ein paar Blätter zu viel. Dann kann auch gerne dort, wo keine Bibel vorhanden ist, jemand kurz die Hand heben. Genau. Sehr schön. Gut. Ja. Ich habe euch hier auf dem Blatt mal einen kleinen Text abgezogen. Und jetzt, liebe Kinder, brauche ich natürlich eure Hilfe, wenn wir heute Morgen in diesen Text hineinschauen wollen. Ah, warte mal, meine Frau darf ich auch noch eins geben. Ich bin gerade sehr beschäftigt mit Mais austeilen. Genau. Und zwar, wenn wir Bibel lesen, ne? Vielleicht für die, die ja auf meinem Seminar waren, die wissen das ja auch. Wenn ich Bibel lese, dann ist das so ein bisschen wie was? Mit was habe ich das verglichen? Wer weiß das noch? Also mit Archäologie, gell? Da muss man sich hineinknien in den Dreck und auch mal so ein bisschen graben, ne? Und ein bisschen Zeit investieren. Und das ist beim Bibellesen auch, gell? Das geht nicht einfach so hoppladihopp. Gell? Und dann, wenn so ein Archäologe was findet, ne? Da findet er hier eine Scherbe und an anderer Stelle auch nochmal eine Scherbe. Komm vor. Ne? Genau, da findet er hier eine Scherbe und da eine Scherbe. Was muss er jetzt machen, Emily, mit den Scherben? Die muss er sammeln. Und was macht er, wenn er die ganzen Scherben gesammelt hat? Was meinst du? Was wird er versuchen mit den Scherben? Alex, ja, schon eine Idee. Der wird die zusammensetzen, gell? Und dann kommt am Ende nämlich ein ganzes Bild raus, stimmt's? Und genau so machen wir das heute Morgen auch. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen Text abgedruckt, keine Angst, ihr dürft bis nächste Woche den auswendig lernen. Nein, wir schauen da jetzt rein und wollen mal so ein paar Scherben sammeln, während wir durch diesen Text gehen. Gell? Apostelgeschichte 18, wir lesen mal zum Anfang die Verse 1 bis 8 und versuchen mal einfach kurz zu verstehen, was passiert hier. Gell? Es darf eins der Kinder oder auch zwei dürfen gerne vorlesen. Wer traut sich denn? Die Leni, also darfst du mal anfangen. Apostelgeschichte laut und deutlich, dass man es bis ganz hinten hört.
Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, bei Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und bei der gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher.
Dankeschön. Wer will denn weiterlesen? Gibt es noch Freiwillige? Wer traut sich? Amelie, willst du auch noch lesen? Also.
Er unterrichtete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen.
Gut, will noch jemand anders weiterlesen? Wer traut sich? Ab Vers 7. Ach, der Dominik, dich habe ich gar nicht gesehen. Danke, Dominik.
Und er ging von dort weg und kam in das Haus eines Großmannes, den Namen Justus, der Gott anbetete, dessen Haus an der Synagoge fiel. Wissbusch, aber der Synagogenvorstehende, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus.
Super, mal bis dahin. Vielen Dank euch. Wenn wir jetzt mal so versuchen, zusammen, so die ersten Puzzleteile, was haben wir da denn für Scherben gefunden? Was erfahren wir denn in diesem Abschnitt über Aquila und Priscilla? Über dieses Ehepaar. Habt ihr ein paar Scherben gefunden? Wo kommen die her? Das haben wir ja schon gehabt, oder? Laut? Aus Pontus, ne? Sehr gut. Da steht nämlich so in so einem Nebensatz, das ist so eine kleine Scherbe, die man so am Rande des Gartens gefunden hat, gell? Da steht, gebürtig aus Pontus. Das heißt, ursprünglich kamen die beiden, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, dass wir das verfolgen können, jetzt wollen wir mal ihren Lebensweg nachzeichnen. Ja, zumindest der Aquila irgendwo hier oben aus Pontus. Was war dann mit den beiden? Die sind nach Rom gezogen, oder? Das heißt, von Pontus. Haben wir Rom auch hier drauf? Jawohl, wir müssen rübergehen. Ja? Ich male jetzt das Ganze mal Luftlinie. Der Weg war sicherlich länger. Von Pontus, das war ihre erste Station, ging es nach Rom. Was ist dann in Rom mit Aquila und Priscilla passiert? Was haben wir hier gerade gelesen? Schaut nochmal hinein in den Vers 2.
Ja, links her.
Ach, Entschuldigung, Alexa, ja?
Da steht, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollen.
Wer war denn der Claudius? Super, Claudius war der Kaiser und da gab es damals einen Aufstand der Juden in Rom, gell? Und daraufhin hat der Claudius gesagt, alle Juden müssen Rom verlassen. Also auch Aquila und Priscilla, denn was sind die? Was steht hier? Juden, da kommen wir gleich noch drauf, das ist ganz wichtig. Ja? So, die mussten Rom verlassen, wo sind sie denn dann hingegangen von Rom aus? Was steht hier im Text, im Vers 1? Nach Korinth, sehr gut. Wo finde ich denn Korinth auf der Karte? Jetzt wird es spannend. Den haben wir noch gar nicht eingezeichnet. Der Punkt ist da, der Name nicht. Was ist denn das hier für ein Punkt? Athen, jawohl. Das ist Athen. Wo könnte Korinth sein? Einer von den anderen zwei Punkten, ne? Das ist dann die große Logik. Wo könnte auch der Punkt sein? Nein.
In Griechenland.
Das ist natürlich in Griechenland, genau. Also, der obere der beiden Punkte ist Korinth, der untere, weiß das jemand, ist Kenchreae. Das ist eine Hafenstadt, die zu Korinth gehört. Also, der obere Punkt ist Korinth. Das heißt, von Rom aus ging es nach Korinth. Das war ihre dritte Station. Und dort in Korinth ist jetzt was passiert. Was ist passiert mit Aquila und Priscilla? Da haben sie den Paulus kennengelernt. Und jetzt passiert was Interessantes mit ihnen. Was waren Aquila und Priscilla von Geburt an? Juden. Ach, was sind denn die Juden gewesen? Und sind es noch immer? Und, ja, verfolgt immer wieder, weltweit, ne? Passiert immer wieder. Was sind die Juden noch? Was sind sie? Gott gegenüber. Das ist Gottes Volk. Die Juden sind Gottes Volk, ob uns das passt oder nicht, danach fragt die Bibel nicht. Na, wie bei vielen anderen Dingen auch, es ist so, Gott hat sich dieses Volk ausgesucht. Aber jetzt ist was Interessantes. Der Paulus, der war in Korinth und was hat er dort mit den Juden denn gemacht? Was steht denn hier in dem Text?
Ausgeschmissen.
Ha. Was haben die Juden mit dem Paulus gemacht, müssen wir so rumfragen. Die haben ihn rausgeschmissen. Warum? Was hat der Paulus den Juden denn erzählt? Der war ja selber auch ein Jude ursprünglich. Schaut mal in den Vers 5. Was hat er den Juden erzählt? Laut, das hört man hinten nicht mehr. Dass Jesus der Messias ist. Der Sohn Gottes. Und da haben viele Juden ein Problem gehabt damit, oder? Aber warum hat der Paulus denn das so betont, dass Jesus der Messias ist? Dass er der Sohn Gottes ist? Warum war das denn Paulus so wichtig? Was meint ihr, Kinder? Das scheint ihm ja wichtig gewesen zu sein, dass er das nicht so betont. Habt ihr eine Idee, warum ist es wichtig, dass Jesus der Christus ist? Warum hat der Paulus... Warum findet er das so wichtig, das den Leuten zu erzählen? Gar keine Idee. Oh, das ist ja spannend. Das war sein Auftrag. Warum war das denn der Auftrag, den er bekommen hat? Denk mal an das, was wir gerade beim Abendmahl gelesen haben. Was bekomme ich denn durch Jesus? Dominik. Bitte? Neues Leben, sehr gut. Und warum schenkt Jesus uns neues Leben? Wie geht das? Was muss er nämlich machen vorher? Was macht er vorher? Eine Idee. Der ist gestorben für... Ja, warum ist er denn gestorben? Ja, super gut, Dominik. Gell? Um die Sünden der Welt wegzuwaschen, ist er gestorben, oder? Der hat Gottes Gericht auf sich genommen. Gell? Der hat an unserer Stelle die Strafe für die Sünde getragen. Und jetzt ist es ganz toll, das ist wie bei einem Gericht. Stellt euch mal vor, die Alexia hat was angestellt, oder? Das gibt es wahrscheinlich nie, du bist ja völlig brav, glaube ich, oder? Total brav, gell? Genau, also dann bist du genau der richtige Proband für mich jetzt. Ne? Also stellt euch vor, die Alexia muss vor Gericht. Ne? Die Emily ist der Richter. Okay? Die Alexia hat wirklich was Schlimmes angestellt. Du magst ja eigentlich die Alexia. Kannst du jetzt der Alexia einfach sagen, ist alles gut vor Gericht? Nein, warum nicht? Weil es super, weil es nicht gerecht wäre. Was musst du also machen mit der Alexia? Jawohl, perfekt. Du musst die Alexia verurteilen. Ne? Der Alexia laufen ein bisschen die Tränen runter, das Urteil ist recht hart. War ja auch eine schlimme Sache, die sie so angestellt hat. Ne? Aber es ist eine hohe Geldstrafe. Was könntest du jetzt machen? Du bist sehr reich, Emily. Du könntest ihr was leihen, sehr gut. Ne? Du könntest also für die Alexia einen Scheck ausschreiben, oder? Wo die Summe draufsteht, die sie bezahlen müsste. Und jetzt streckst du der Alexia nach der Gerichtsverhandlung den Scheck. Du musst sie verurteilen, oder? Aber du streckst ihr den Scheck hin. Was muss sie jetzt machen? Die kann ihn annehmen oder nicht? Wenn sie ihn nicht annimmt, was ist dann? Genau, dann hat sie ein Problem. Dann muss sie die Strafe tragen. Aber wenn sie den Scheck annimmt, was ist dann? Ja, super gut, weil wer die Strafe bezahlt hat? Ja, genau, die ist frei, weil du die Strafe bezahlt hast für sie. Der Richter selbst bezahlt die Strafe. Seht ihr, genau so ist es mit Jesus. Das ist wie so ein, verstehen wir, da ist Gott, der bezahlt in Jesus unsere Strafe und alles, was ich noch machen muss, ist?
Annehmen.
Aber das muss ich machen, oder? Sonst habe ich ein Problem, wie die Emily sehr treffend formuliert hat, oder? Na? Und genauso ist, und deswegen verkündet Paulus überall, dass Jesus der Christus ist, damit die Menschen das ihm ganz wichtig begreifen, dass das Gottes Sohn war, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Da haben die Juden sich richtig drüber gefreut, oder? Wenn wir hier so in den Text hineinschauen. Schaut mal in den Vers 6, was machen die? Die jubeln und machen eine Ballonparty und sagen, Paulus, schön, dass du da bist und uns das endlich erzählst. Was machen die mit ihm? Ach, die beschimpfen ihn. Ja, warum beschimpfen die ihn denn? Ist doch schön, wenn einer für meine Schuld bezahlt hat. Laut. Ja, warum wollen sie das nicht haben? Ja, was wollen sie vor allem nicht glauben? Dass sie sündig sind. Warum wollen die nicht glauben, dass sie sündig sind? Weil sie was sind?
Juden,
und das ist doch
Gottes Volk. Die haben das Gesetz.
Ja, und da, wie soll ich da sündig sein? Geht doch zu Gottes Volk. Verstehen? Auf einmal merkt man, diese Juden haben ganz schön viel mit uns gemeinsam, vor allem mit uns Kindern hier, die in der Gemeinde geboren sind, oder? Man wird da so hineingeboren, man geht immer schön in die Gemeinde, Sonntag für Sonntag, geht man in die Kinderstunde, später in den Gottesdienst, dann muss man mal so eine Familiengottesdienstpredigt von mir über sich ergehen lassen, ne, hält man auch aus, geht alles. Aber werdet ihr dadurch gerettet? Wirst du gerettet, weil deine Mama und dein Papa immer fleißige Christen waren und schön gespendet haben und immer brav im Gottesdienst waren und dich mitgenommen haben? Wirst du dadurch gerettet? Nein. Wie wirst du gerettet, Alexia? Ja, wenn du es selber annimmst. Aber merkst du was? Wenn man so immer in der Gemeinde aufgewachsen ist, dann fällt einem das vielleicht ein bisschen schwerer, oder? Habe ich sowas richtig Schlimmes gemacht? Ach, ich war doch echt so die ganze Zeit im Gros ganz brav. Giuseppe kann euch was anderes erzählen, aber der war ja auch nicht in der Gemeinde, ne? Verstehen wir, ne? Gell? Merken wir was? Dasselbe Problem hatten die Juden auch. Und dasselbe Problem kannten wahrscheinlich auch Aquila und Priscilla, waren ja auch Juden. Aber was machen die jetzt? Es gab ein paar Juden, heißt es hier, die haben Jesus angenommen. Und wer gehörte wohl zu diesen paar Juden? Aquila und Priscilla. Die haben begriffen, auch wenn ich in Gottes Volk hineingeboren bin, ich brauche Jesus. Ich muss eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich bin genauso Sünder wie jeder andere Mensch auch. Seht ihr, das können wir schon mal lernen von Aquila und Priscilla. Nur weil wir in den Gottesdienst gehen, weil wir christliche Eltern haben, weil wir hier immer brav dabei waren, sind wir nicht gerettet. Die Frage ist, habe ich Jesus oder habe ich ihn nicht? Habe ich ihn angenommen oder nicht? Habe ich diesen Scheck, na denkt immer an die Emily und den Scheck, den sie als Richter der Alexia hinstreckt. Habe ich diesen Scheck angenommen oder nicht? Das kann niemand für mich machen. Das muss ich selber tun. Aber jetzt passiert was. Wenn jemand diesen Scheck annimmt, so wie es wohl auch bei Aquila und Priscilla gewesen ist, werden wir gleich sehen. Was passiert denn dann? Was ist dann mit meinem Leben? Der Dominik hat es vorhin gesagt, sehr schön. Dann hast du was für ein Leben, Dominik? Ein neues Leben. Jetzt beginnt was ganz Neues. Jetzt bin ich wiedergeboren, sagt die Bibel, gell? Gott gibt mir seinen Geist, wenn ich Jesus im Glauben annehme. Und dann werde ich wiedergeboren. Jetzt beginnt was ganz Neues. Und jetzt schaut mal, wie dieses neue Leben für Aquila und Priscilla ausschaut. Darf mal jemand von euch Kindern wieder lesen? Den zweiten Abschnitt, Verse 18 und 19. Wer traut sich? Dominik will lesen. Gerne. Super. Da war ein ganz gemeines Wort drin, Dominik, gell? Kenchrähe. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist, schau mal, Dominik, das ist dieser schwarze Punkt hier. Das ist eine Hafenstadt, die zu Korinth gehört, gell? Kenchrähe. So, aber wenn wir jetzt weitergehen, Paulus und Aquila und Priscilla, die waren jetzt scheinbar, was lernen wir aus dem Abschnitt? Was waren die? Was heißt hier? Schon davor, da waren die immer zusammen. Und auch jetzt, wo der Paulus von Korinth aufbricht, dann nimmt er den Aquila und die Priscilla einfach mit. Was hatten die drei also? Was hatten die wohl? Die hatten Gemeinschaft, eine Freundschaft, gell? Die Freundschaft geht sogar so tief, schaut mal bitte in den Römerbrief unten hinein, das ist eine Stelle aus dem Römerbrief, dass Vers 4, das sagt der Paulus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Das heißt, was haben die gemacht für den Paulus? Später. Die waren bereit für ihn zu sterben, die überleben das Ganze. Gell? So eine tiefe Freundschaft hatten die und so eine tiefe Liebe, gewaltig. Und was meint ihr denn, wie ist denn jetzt diese Reise verlaufen, wenn da der Aquila und die Priscilla die ganze Zeit mit dem Paulus unterwegs waren? Zuerst haben sie zusammen Zelte gemacht, haben wir oben gelesen, jetzt sind sie unterwegs gemeinsam. Was meint ihr, was macht wohl der Paulus mit Aquila und Priscilla in der Zeit? Super, der bringt ihnen ganz viel bei. Und wir werden gleich sehen, das war ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Wenn jemand immer mit jemand unterwegs ist und ganz viel von ihm lernen darf. Der Herr Jesus hatte sowas auch. Wie nannte man die Jungs, die da immer bei ihm waren? Jünger, dürfen Mädels auch machen. Ne? Gell? Also gilt für beide gleich. Das nennt man Jüngerschaft. Gell? Wenn ich bei jemandem bin und von ihm lernen darf. Und so hat der Paulus das mit Aquila und Priscilla gemacht. Und es war damals noch wichtiger als heute. Warum? Was hatten nämlich die damals noch nicht? Die hatten noch keine Bibel, oder? Das heißt, der Paulus hat von Gott bestimmte Dinge gezeigt bekommen, die konnten sie damals noch nicht in der Bibel nachlesen. Wir können das heute nachlesen. Trotzdem ist Jüngerschaft immer noch wichtig, gell? Dass wir genau das Gleiche tun. Dass wir jemanden haben, der uns anleiten darf. Was waren nämlich der Aquila und die Priscilla in ihrem Glauben noch? Was meint ihr? Was waren die? Bitte? Jung, die waren jung. Ne? So, das waren also, die waren eigentlich schon erwachsen, aber im Glauben waren sie noch Kinder. Und dann ist es gut, wenn ich jemanden habe, der mich an die Hand nimmt. Und dann dürfen wir die Kinder auch wieder ermutigen, dass ihr jemanden habt, der euch im Glauben an die Hand nimmt. Die Kinder im Glauben darf ich auch ermutigen. Ne? Dass wir Jüngerschaft leben. Dass wir vielleicht auf einen Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde zugehen und sagen, du, hättest du ein bisschen Zeit, dich regelmäßig mal mit mir zum Treffen? Einfach nur wir zwei. Und dann kann man sich austauschen und ein Stück Leben miteinander teilen und darf im Glauben dabei wachsen und reifen. Das ist eine kleine Ermutigung an alle. Aquila und Priscilla machen das. Und jetzt passt mal auf, wohin geht denn jetzt ihre Reise? Nach Ephesus. Wer findet auf dieser Karte Ephesus? Also das ist jetzt nicht mehr allzu schwer, so viele Punkte. Ich hätte mehr Punkte einzeichnen sollen. Ne? Da bei der Türkei, hier drüben. Gell? Das heißt, von Korinth ging es über Kenchrähe hinüber nach Ephesus. Und was? Jetzt kommen die da in Ephesus an. Und jetzt schaut mal nochmal in euren Text. Was macht denn der Paulus dort in Ephesus mit Aquila und Priscilla? Er lässt sie einfach dort. Und was macht er, wenn er sie dort lässt?
Ja, er geht weiter.
Er geht weiter. Das war schon ein starkes Stück. Ja, hat er jetzt keine Lust mehr auf die zwei? Sind sie ihm ein bisschen zu viel geworden? Waren sie vielleicht zu anstrengend? Was meint ihr? Warum lässt der Paulus Aquila und Priscilla einfach in Ephesus? Dass sie dort weiter von Jesus erzählen. Ja, woher sollen denn die jetzt was über Jesus wissen? Ja, von Paulus. Die haben ja alles von Paulus gelernt. Und jetzt können die in Ephesus auch von Jesus erzählen. Aber jetzt kommt was Spannendes. Wer von euch Kindern weiß denn etwas über Ephesus? Was war denn in Ephesus? Ephesus war damals eine ganz berühmte Stadt. So wie heute Ruderatshofen. Nein, noch berühmter. Die war wirklich berühmt. Ne? Also das war damals tatsächlich eine ganz berühmte Stadt, Ephesus. Was stand nämlich in Ephesus? Der Artemis-Tempel. Und der zählt sogar noch heute zu den 7 Weltwundern der Antike. Also, ich versuche hier mal den Tempel zu malen, bitte nicht lachen. Na, nur so als kleine Erinnerung. Ja, also, mein Tempel zählt nicht zu den Weltwundern. Aber so als kleine Gedankenstütze. Das heißt, warum kamen die Leute damals nach Ephesus? Warum sind die Leute damals nach Ephesus gekommen?
Vielleicht um den Tempel anzuschauen.
Ja, um ihn anzuschauen. Und was haben die dann dort gemacht in dem Tempel?
Gebetet.
Ja, die haben natürlich gebetet. Zu wem?
Zu Artemis.
Zu Artemis, gell? Artemis oder Diana. Bitte, das ist jetzt, ich streue das heute hier ein. Die Diana der Epheser ist nicht die Diana der Römer. Das darf man nicht verwechseln. Sondern die Diana der Epheser ist die Kybele. Na, also bitte mal nachschauen, daheim im Lexikon, kleine Hausaufgabe für jeden, auch für die Erwachsenen, Kybele ist die Muttergöttin, na, ist eine Muttergöttin gewesen in diesen antiken Religionen und die Artemis ist, oder die Diana der Epheser ist die Kybele der Antike. Na, das ist ein und dieselbe Person. Könnte man jetzt ein paar kirchengeschichtliche spannende Dinge noch einstreuen, das gehört nicht in einen Familiengottesdienst. So, also, na, nur eins, es ist bemerkenswert, dass gerade in Ephesus später die Maria in den Status der Gottesmutter erhoben wurde. Die ist ja dann nicht mehr nur die Mutter Jesu, sondern die Gottesmutter geworden. Theotoktos, Gottesgebärerin. Und man hat heute noch, kann man das sehen, in der Diana-Statue in Ephesus, das Diana einfach rausgemeißelt und Maria reingemeißelt. Das heißt, die ist einfach ausgetauscht worden. So. Aber jetzt wieder zurück zu unserem spannenden Text. Wenn wir hier jetzt sind, in Ephesus, okay, und die Leute dorthin kamen zum Götzendienst. Ja, jetzt stell dir mal vor, ihr erzählt hier jemanden von Jesus. Was wird da wohl passieren? Ach, das wird einen Aufstand geben. Warum wird das einen Aufstand geben? Was passiert nämlich? Was passiert mit den Menschen, die zu Jesus an den Glauben kommen würden, in so einer Stadt wie Ephesus? Was machen die auf einmal oder was machen die nicht mehr?
Die kritisieren halt den Tempel.
Ja, die würden nicht mehr in den Tempel gehen, die würden den sogar kritisieren. Aber das ist nicht gut. Für was? Fürs Geschäft. Denn was gab es denn jetzt in Ephesus, wenn so viele Leute aus der ganzen Gegend immer kamen? Na, da gibt es immer ein paar kluge Leute. Ne? Also, ne, die haben was gemacht in Ephesus?
Souvenire.
Die haben Souvenire gemacht. Was waren denn das zum Beispiel für Souvenire? So kleine goldene Tempelchen oder silberne zum Umhängen. Verstehen wir, gell? Herrlich. Na? Mancher hängt sich heute ein goldenes Kreuz um und meint davon, sich irgendwas Besonderes versprechen zu dürfen. Bitte dürfen wir weiterhin umhängen. Na? Aber was verbinde ich damit? Na? Der Manfred Siebald hat ein spannendes Lied darüber geschrieben. Über das kleine Kreuz an meinem Hals. Na? Dürfen wir weiterhin machen. Damals hatten die Leute da sich was versprochen davon, von diesem Tempel, den sie sich umhängen. Nämlich, was haben die gedacht? Das bringt mir vielleicht Glück. Ne? Und die Silber- und Goldschmiede in Ephesus, denen hat es auch Glück gebracht, nämlich wie? Die haben ein Geschäft gemacht. Aber jetzt kommen die Christen daher und die machen dann immer mit. Was werden jetzt die Gold- und Silberschmiede wohl machen? geschäftsschädigend. Das ist geschäftsschädigend. Da werden die natürlich versuchen, dagegen vorzugehen. Gell? Das heißt, man merkt schon, wenn man dort Christ geworden ist, dann konnte das Folgen haben. Aber es hatte noch andere Folgen. Denn die ganze Stadt war ja stolz auf diesen Tempel. Von überall kamen die Leute, um in diesem Tempel anzubeten. Und wenn ich jetzt Christ werde, dann gehöre ich da nicht mehr dazu. Was passiert jetzt mit mir auf einmal? Was bin ich dann?
Nicht mehr Teil der Gesellschaft.
Dann bin ich ein Außenseiter. Dann gehöre ich nicht mehr dazu. Ja. Und dann passiert noch etwas Drittes. Wenn man die Götzen verehrt, wer steht denn eigentlich hinter den Götzen?
Der Teufel.
Super. Steht in der Bibel, oder? Paulus sagt mal im Korintherbrief, was ihr den Götzen opfert, opfert ihr den Dämonen. Das muss ich wissen. Und was entsteht denn darüber, wenn Menschen sich auf solche Dinge einlassen? Was passiert da? Schau mal, ich mal noch was hin, vielleicht kann man das erkennen.
Die lassen sich mit den Dämonen
hin. Jawohl, was könnte das sein, was ich da gemalt habe? Bitte? Eine Kette, warum steht da eine Kette?
Die bindet mich.
Ach, und genau das ist dort auch passiert. Das heißt, Ephesus war eine Stadt, und so beschreibt es die Bibel auch, gell? Da gab es unheimliche Bindungen, die die Menschen festgehalten haben. Gell? Da gab es einen unheimlichen Druck durch die Gesellschaft. Verstehen wir, gell? Markus, einen schönen Tag noch, gell? Da gab es einen unheimlichen Druck durch die Gesellschaft, wenn ich da auf einmal alleine stand. Und da gab es natürlich auch, gell, diesen wirtschaftlichen Druck. Und jetzt kann man sich vorstellen, war das einfach, in so einer Stadt von Jesus zu reden?
Nein,
natürlich nicht. Emily, jetzt stell dir mal vor, du und die Lena, ihr müsstet eine Evangelisation in Ephesus planen. Und ihr hättet so ein paar Evangelisten zur Auswahl, in so einem Katalog drin. Ne? Und da gibt es welche, die haben schon ganz viele Einsätze hinter sich und ganz viel Erfahrung. Und da gibt es welche, die haben noch nie eine Evangelisation gemacht. Wen würdet ihr denn am ehesten nach Ephesus schicken? Überlegt mal, ihr zwei.
Die wollen nie eine machen.
Würdet ihr wirklich einen schicken, der noch nie eine Evangelisation gemacht hat? Vielleicht mischen, aber auf alle Fälle würdet ihr drauf gucken. Ja, natürlich, dass die, die wirklich Erfahrung haben, das machen. In so einem schweren, na, den anderen kann man nach Ruderalshofen schicken. Na, da ist es vielleicht nicht so schwierig. Gell? Verstehen wir? Aber jetzt ist es spannend. Gott macht es ganz anders. Wen schickt er denn nach Ephesus? Aquila und Priscilla. Und wen schickt er wieder weg aus Ephesus? Den Paulus. Und die zwei bleiben zurück. Das ist schon ein Ding, oder? In so einer Stadt. Was könnte denn jetzt mit Aquila und Priscilla passieren? Stellt euch mal vor, ihr wärt Aquila und Priscilla. Stellt euch mal vor, ihr wärt es. Euch hätte der Paulus doch zurückgelassen. Was passiert jetzt mit einem? Was hätte man da? Da hätte man Angst, oder? Da würde man vor einer Riesenaufgabe stehen und würde gar nicht wissen, wie soll ich die bewältigen. Aber was habe ich denn jetzt, wenn ich solche Angst habe? Was kann ich machen?
Beten.
Ich kann beten. Das heißt, was werden wohl Aquila und Priscilla gemacht haben? Na, die werden mit Sicherheit gebetet haben. Na, die haben ja gewusst, es gibt einen, der ist viel, viel stärker. Und wo lebt dieser Jesus, wenn ich gläubig geworden bin? Laut.
Bei uns.
Der lebt sogar in uns. Ha, herrlich. Na, jetzt stell dir mal vor, Alexia, du wärst dort zum Evangelisieren und der Dominik auch. Stellt euch mal vor, ihr wärt dort und jetzt fällt euch ein, wir sind viel zu schwach. Und ihr sagt im Gebet, Herr Jesus, ich bin viel zu schwach. Was wäre die Antwort Jesu?
Ich bin bei dir.
Mann, der Giuseppe, der kann sich gar nicht mehr zurückhalten. Ne? Ne? Stellt euch mal vor, ihr wärt sehr gut. Ne? Ihr stellt euch mal vor, ihr betet und sagt, Herr Jesus, ich bin viel zu schwach für so eine Aufgabe. Ich habe wirklich Angst davor. Ich kann das nicht. Was sagt doch Jesus? Macht nichts, ich kann's. Stimmt's? Und wo lebt doch Jesus, wenn wir gläubig sind? In uns. Ja, das ist ja super. Brauchst du dann Angst haben vor so einer Aufgabe? Nein, wieso nicht, Dominik? Ja, weil Jesus bei, weil er mit dieser Kraft, verstehen wir, gell, auch in uns lebt. Ist das nicht wunderbar? Was können wir denn jetzt lernen von Aquila und Priscilla? Was können wir jetzt lernen an der Stelle?
Dass sie mutig sind.
Dass sie mutig sind. Warum sind sie mutig? Weil sie Super, ganz genau. Wahrscheinlich waren da gar keine Christen. Da hast du völlig recht, gell? Die gehen in eine Stadt, da sind gar keine Christen. Die haben bestimmt Angst gehabt. Mut bedeutet nicht, dass ich keine Angst habe. Stimmt's? Sondern Mut bedeutet, dass ich im Vertrauen auf Jesus trotzdem gehe. Und das machen sie. Und jetzt erleben sie auf einmal, wie gewaltig Jesus ist. Wir können gar nicht alles anschauen heute Morgen, was da über Aquila und Priscilla steht. Aber jetzt entsteht in Ephesus tatsächlich eine Gemeinde. Die gründet Jesus durch die zwei. Seht ihr, jetzt stehen mir vielleicht auch manchmal die Erwachsenen wie die Kinder vor Aufgaben, die uns viel zu groß und zu schwer erscheinen. Und dann dürfen wir es machen wie die zwei. Uns einfach ganz an Jesus hängen. Und dann werden wir erleben, er gibt die Kraft, die wir brauchen. Ist das nicht wunderbar? Jetzt könnte man noch ganz viel lesen. Ich möchte euch nur noch eine Stelle, dass ihr lest. Wenn wir da unten schauen, 1. Korinther 16, Vers 19. Darf noch mal jemand vorlesen? Wie ging es denn jetzt weiter mit Aquila und Priscilla? Schaut mal hinein. Oder schaut mal in den Römerbrief. Mach mal den Römerbrief, das ist besser. Lass mal jemand vorlesen, die Verse 3 bis 5, die dort stehen. Kathleen, laut. Super. Da schreibt Paulus einen Brief an wen? An wen schreibt er den Brief? An die Römer, an die Gemeinde in Rom. Und wen grüßt er dort in Rom? Wen grüßt er da? Das heißt, wo sind die, Dominik? Die sind wieder in Rom. Das ist ja gewaltig, oder? Die sind wieder von Ephesus, jetzt machen wir wieder einen Bogen, bis nach Rom gegangen. Und weißt du was? Wenn wir dann den Timotheusbrief lesen, dann wird deutlich, dass sie später wieder von Rom nach Ephesus gegangen sind. Mann, die waren ganz schön unterwegs. Aber was haben die denn jetzt in Rom? Und auch in Ephesus war das das Gleiche. Schaut mal, was sagt denn der Vers 5? Was haben sie dort? Aha, das heißt, was hatten die also? Eine Gemeinde wo? In ihrem Haus. Dasselbe hatten sie in Ephesus auch in ihrem Haus. Das heißt, egal wo die, schau mal, wie viel die sich bewegt haben, wo die überall hingegangen sind, wo Gott die hingeschickt hat. Was haben die überall erlebt, wo Gott sie hingeschickt hat? Dass Gemeinde entstanden ist, jawohl, gell? Das heißt, waren so richtige Pioniere. Und was haben sie noch erlebt? Ganz praktisch. Wie stark Jesus ist. Und das haben sie ganz praktisch sogar in ihrem Alltag erlebt. Was hatten die dort? Ja, aber wo? In ihrem Haus. In Ephesus hatten sie auch wieder ein Haus. Heißt nicht, dass Gott uns mit einem Haus versorgen muss. Aber was hat Gott getan? Was hat Gott gemacht? Er hat immer und überall für sie gesorgt. Ist das nicht wunderbar? Jetzt haben die so erlebt in Ephesus, gell? Wie groß Jesus ist. Und wie er diese Ketten, die dort existierten, gesprengt hat und Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann hat er sie wieder nach Rom geführt und später wieder von Rom nach Ephesus. Aber wo immer sie waren, haben sie erlebt, Jesus Christus sorgt für uns. Ist das nicht wunderschön? Und was haben sie dann gemacht mit dem, was Jesus ihnen gegeben hat? Die hatten ein Haus und was haben sie gemacht mit dem Haus? Die haben es der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Gell? Das heißt, Jesus hat sie versorgt und mit dem, was sie von Jesus bekommen haben, haben sie jetzt? Was haben sie damit gemacht letztlich? Die haben es Gott wieder zur Verfügung gestellt. Warum denn sowas Komisches? Kann ich einfach für mich benutzen. Wenn es Gott mir schon gibt. Was meint ihr? Habt ihr Kinder noch eine Idee, warum machen die sowas Komisches? Aus Dankbarkeit über dem, was Jesus für sie getan hat. Ja? Das heißt, wir können hier so viel lernen von Aquila und Priscilla. Wir sehen, gell, wie die zum Glauben kamen, wie die realisieren mussten, obwohl wir zu Gottes Volk gehören, brauchen wir Jesus. Gell, ich bin nicht pauschal errettet. Und so ist es heute auch. Auch wenn wir zur Gemeinde gehören, ich brauche Jesus. Ich bin nicht pauschal errettet. Ich komme nicht mal hier mit Zuschlag plus 5 Kinder in den Himmel. Ne? Muss jeder selbst einsteigen. Dann haben wir gesehen, gell, wie sie gelernt haben, Jüngerschaft bei Paulus. Das ist eine Ermutigung für uns, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir uns jemanden nehmen, der schon ein paar Jahre länger im Glauben ist und sagen, komm, lass uns Zeit miteinander verbringen. Und das gilt auch für die Kinder hier. Dass ihr Mut habt, zum sagen, hey, da gibt es jemanden, mit dem möchte ich mich treffen. Gell? Dann haben wir gesehen, wie sie erleben durften, auch wenn ich ganz schwach und klein bin. Ich schaue vielleicht groß und breit aus, ne? Aber auch wenn ich ganz schwach bin, Jesus ist da. Egal in welche Aufgabe er mich stellt, dürfen wir einfach vertrauen. Wie in Ephesus, gell? Da darf uns das daran erinnern. Und dann haben wir erlebt, wie Gott sie überall, wo er sie hingeführt hat, immer versorgt hat. Und das gilt auch für uns. Egal, wo Gott uns hinführt in unserem Leben, er wird uns versorgen. Und das, was er uns gibt, dürfen wir wieder nehmen, ihm zu dienen, aus Dankbarkeit, dass er so ein gewaltiger und großer und wunderbarer Gott ist. Ich würde sagen, wir beten noch zum Abschluss. Wer will, darf sich einfach beteiligen und ich würde dann abschließen.
Danke, Jesus, dass du uns die Kraft gibst, die Aufgaben zu machen, die du für unser Leben hast. Danke dafür, dass wir nicht alleine sind, dass du die Kraft hast, die wir dafür brauchen. Und dass du uns die Kraft gibst.
Amen. Und jetzt danken wir dir, Herr Jesus, für das Beispiel von Aquila und Priscilla, das du uns gibst in deinem Wort. Herr Jesus, da können wir uns nur dran freuen, wenn wir sehen, wie du sie gebraucht hast. Herr, da waren sie so unbedeutend und klein und du hast sie gebraucht, in so einer Stadt wie Ephesus dein Reich zu gründen und deine Gemeinde zu bauen. Herr Jesus, weil du es am Ende bist, der das macht in uns. Und so danken wir dir, dass du, der du damals mächtig warst in Paulus, in Aquila und Priscilla, dass du auch heute mächtig bist in uns. Herr, du weißt um unsere Schwachheit, aber wir wissen um deine Stärke und Kraft und da freuen wir uns dran. Danke für dieses Beispiel, das wir da haben dürfen. Danke, wie wir sehen, wie du sie versorgst und durchträgst. Und dass das auch für uns heute gilt. Und danke, Herr Jesus, dass du der gleiche Gott bist, gestern, heute und morgen. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.